Und damit willkommen in Episode 2 hier im Podcast Executive Transitions, dem Wegweiser für Executives in der Übergangsphase zwischen zwei Positionen. In dieser Folge werfen wir unter anderem einen Blick darauf, was Sie konkret vor dem Ende eines Mandats tun können, um Ihren Marktwert zu erhöhen und wie Sie die Übergangsphase optimal für sich nutzen können. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinner. Los geht's. Lieber Daniel, schön, dass du wieder da bist. Moin vor dem Mikrofon.
Hallo, lieber Ulf.
Und du siehst, ich habe gelernt, diesmal habe ich nur einmal Moin gesagt.
Yeah. Ja.
Wobei man muss ja fairerweise sagen, du bist ja eigentlich in Düsseldorf tatsächlich auch stationiert, aber du bist ja insgesamt auch, man kann sagen, weltweit unterwegs. Nur wir treffen uns tatsächlich jetzt hier für die Podcast-Aufnahme in Hamburg, deswegen sagen wir immer Moin, aber für alle da draußen, ja, du kannst auch anders begrüßen am Morgen, wenn es sein darf.
Ja. Ja, wobei man muss schon sagen, mein Herz schlägt natürlich auch für Hamburg. Ne? Ich bin selber geborener Hamburger, ich bin hier aufgewachsen, ich liebe diese Stadt, ihre Menschen mit Leib und Seele. Und Düsseldorf ist auch schön. Ich will jetzt hier keine Rivalitäten aufmachen. Aber Hamburg ist schöner.
Okay, also ich finde Hamburg ja auch schön. Ne? Also, aber ich habe tatsächlich, also die erste Folge, das war ja der absolute Wahnsinn. Du hast da ja schon abgeliefert. Holler Gesangsverein. Ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich in Folge 2 mit dir weiter? Und ich habe mir gedacht, ich unterteile das jetzt mal in drei Unterpunkte.
Okay.
Ich würde zum ersten Mal gerne in die Frage eintauchen, was eigentlich vor dem Ende eines Mandats bedacht werden sollte. Ich kam so ein bisschen von Stephen Covey, der sagt ja immer, start with the end in mind. Also was ist eigentlich, wenn ich auch weiß, das passiert irgendwann? Du sprachst in Folge 1 mal von, das ist normaler Teil des Games. Da muss man sich auch ein bisschen drauf einstellen.
Ja.
Also macht es eben auch Sinn, mal im Vorfeld zu gucken, was sollte ich vielleicht davor machen, so um diese Transition-Phase dann auch gut gestalten zu können und dann eben auch mit einem starken Start in die neue Position zu starten. So, zweitens habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal so ein paar praktische Fragen für diesen eigentlichen Transition-Zeitraum dir stellen, mal gucken, was du uns da so geben kannst. Und abschließend würde ich dann eben gerne noch so die Frage aufwerfen, wir sprachen dann in Folge 1 schon mal so am Rande drüber, was die berühmten ersten 100 Tage oder wie diese ersten 100 Tage dann optimal in dieser neuen Position zu gestalten sind. Weil du sagtest ja berechtigt zum Beispiel, du hast womöglich kein inneres Netzwerk mehr, dir fehlen die Ansprechpartner.
Ja.
Gleichzeitig hatte ich ergänzt, die Anforderungen sind aber auch massiv. Also von der Seite würde ich vorschlagen, lass da gerne auch damals im dritten Teil drauf gucken, wie diese ersten 100 Tage zu gestalten sind. Okay, soweit?
Super, ich freue mich drauf.
Wundervoll, dann haben wir einen klaren Fahrplan, dann legen wir los.
Klingt sehr gut.
Dann machen wir das, wie gesagt, so mit diesem Start with the End in Mind Ansatz. Wenn also das Ziel diese neue Position ist, die dann entweder freiwillig oder unfreiwillig dann irgendwann mal eintritt, was sind denn dann die Aspekte, die ein Executive schon vor Ende seines jetzigen Mandats berücksichtigen sollte?
Das ist eine super gute Frage. Zunächst will ich aber erstmal darauf hinweisen, dass es natürlich schon einmal deutliche Unterschiede gibt in den einzelnen Herausforderungen. Also je nachdem, ob sich jetzt eine neue Position innerhalb des jetzigen Unternehmens ergibt oder ob es halt einfach ein Einstieg in ein neues Unternehmen ist. Wenn du mich aber jetzt nach einer Schnittmenge zwischen diesen beiden Punkten fragen würdest, dann würde ich sagen, gelten ja so zwei Leitfragen für diese beiden Szenarien. Und vielleicht sind diese Fragen am Anfang überraschend. Was ich jedoch aus der ganz praktischen Erfahrung sagen kann, ist, dass sie für den Auswahlprozess, egal auf welcher Seite, absolut entscheidend sind. Na, und die erste Frage ist wirklich, welches berufliche Erbe, welche Legacy will ich hinterlassen?
Okay.
Und das zweite ist, wer bin ich auch als Personal Brand und wie kann ich den Wert meiner Marke systematisch steigern? Und was mir hier wichtig ist, ist halt so, viele der klassischen Fragen zielen halt immer nur so auf operative, auf taktische, auf strategische Themen. Nur genau das reicht eben heute bei weitem nicht mehr aus. Und wir sind halt heute zunehmend in einer Zeit angekommen, in der gerade durch KI der Mensch an sich das wichtigste Differenzierungskriterium ist, was halt auch immer wichtiger wird. Wir sind aber eben auch, meiner Meinung nach, gefordert, wie wir auch in Episode 1 schon dargestellt haben, flexibler und schneller zu werden, weil sich die Welt einfach immer schneller dreht. Und damit genau das gelingt, braucht es am Ende des Tages Executives mit einer gewissen Strahlkraft, die nicht nur idealerweise fasziniert, sondern auch wirklich diese psychologische Sicherheit vermittelt, von der wir auch gesprochen haben. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl erfährt und gleichzeitig in Abwesenheit des Executives trotzdem genau weiß, was halt der Werte und was der Zielrahmen ist, in dem sich alle bewegen. Denn am Ende des Tages kann man sagen, die Mitarbeitenden kommen zu Beginn aufgrund eines Namens. Und das kann auch der Firmenname sein, wie es gerade in der Vergangenheit oft der Fall war, weil dieser Firmenname dann eine gewisse Reputation hatte. Doch sie bleiben am Ende des Tages aufgrund des Gefühls von Zugehörigkeit, aufgrund dieser Community und aufgrund des Gefühls auch wirklich teilzuhaben am Gesamtgeschick des Unternehmens.
Super spannender Punkt. Ich habe zum Beispiel an Steve Jobs da seinerzeit gedacht, als der dann zu Apple zurückkam. Da wurde auch viele Leute gesagt haben, okay, dann gehe ich eben auch wieder mit. Und das haben wir, glaube ich, häufig. Also ich finde das ganz spannend, dass du sagst, es braucht auch diese gewisse Strahlkraft. Und denk gerade darüber nach, auch der Executive als Marke. Ich finde ja generell, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde generell, wir erleben viel zu wenig Marken. Also auch wirklich Top-Executive, die man auch in der Presse wahrnimmt, die wirklich als Marke klar positioniert sind. Ist das nur meine Ansicht oder ist das auch irgendwie deine Ansicht? Wobei ich sehe schon, dein Kopf bewegt sich links, von links nach rechts und zurück. Also ich scheine nicht alleine zu sein. Aber die Frage ist ja, warum ist das denn dann so? Also warum ist dieser Wert der eigenen Marke vielleicht nicht bewusst? Ich hatte es ja in Episode 1 schon gesagt, weil ich finde das nämlich auch immer wieder faszinierend, dass halt, wenn wir, du hast vorhin von Coca-Cola in Episode 1 gesprochen, Coca-Cola, also das Rezept selber hat natürlich einen gewissen Wert, aber der eigentliche Wert ist ja die Marke Coca-Cola und die ist ja noch nicht mal bilanziert. Also das größte Asset findet noch nicht mehr in die Bilanz statt. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ist das womöglich Teil des Problems, dass es so gar nicht gefasst wird, beziehungsweise jetzt auf unser Thema übertragen, was ist denn positiv gefragt, dieser eigentliche strategische Vorteil einer starken Marke wiederum im Kontext dann eben auch einer guten und funktionierenden oder gelingenden Transition?
Und das ist ehrlicherweise halt eine super, super hoch spannende Frage. Und ich liebe die Art und Weise, wie du Fragen stellst, kann ich an dir sagen.
Danke.
Und in welche Richtung wir uns hier bewegen. Ich versuche das mal so aus der Unternehmerperspektive zu beantworten, ne? Also aus meiner eigenen Tätigkeit als Unternehmer und auch aus der Perspektive des Investors so. Wenn wir allgemein auf den Begriff der Marke schauen, dann ist das zunächst mal ein Mysterium.
Ja.
Ne? Es ist irgendwas, was wir eigentlich nicht richtig greifen können. Du hast es gerade gesagt, es ist meistens das mit Abstand größte Asset, was halt nicht wirklich bilanziert wird. So, und genau das macht es in der Praxis halt oftmals super, super schwierig. Denn einerseits bestimmt gerade die Marke sofort den Wert eines Unternehmens und das meistens sogar noch viel mehr als zum Beispiel die Technologie, die verbaut ist oder das Business Model. Andererseits ist der Begriff halt eben super schwer zu fassen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Je nach der Position des Executives wird die eigene Personenmarke immer entscheidender. Ja, dann guck mal, wenn kristallklar ist, für was ein CEO am Ende des Tages steht, wenn so aus der langfristigen Perspektive klar wird, wie er agiert, welche Werte er vermittelt, wofür er steht, wie so sein Managementstil ist, aus welcher Denkschule er kommt und so weiter und so fort, dann gibt das Orientierung, dann gibt das Identität, dann gibt es Sicherheit. Und das sind die Faktoren, die unter anderem die Unternehmensbewertung, die Kapitalbeschaffung ebenso beeinflussen wie halt die Frage, welche Mitarbeiter sich angesprochen fühlen. Bis hin zur Presseberichterstattung zum Beispiel. Wenn man das jetzt also einmal zusammenfasst und wenn wir uns die Frage stellen, was eine Marke ist, dann kommen wir halt zu der Definition, dass es am Ende des Tages ein belastbares Wertesystem ist. Und die Betonung hierbei liegt ganz klar auf belastbar. Denn genau diese Belastbarkeit in Extremsituationen zum Beispiel, die ermöglicht dann auch wirklich tiefgreifende Transformationsprozesse in Unternehmen wirklich gestalten zu können. Und wir sehen aber auch, es geht halt wieder um Werte. So, bringen wir das jetzt mit unserem Thema hier in Verbindung, also mit dem Thema der Executive Transitions, dann geht es immer wieder um die Frage bei einer Neubesetzung, wie stabil ist dieser bzw. diese Executive? Wissen wir wirklich, wen wir uns an Bord holen? Und all das bekommt dann nochmal mehr Relevanz, wenn wir uns zugleich anschauen, dass halt in dem immer wieder zitierten Geller-Studien eins klar wird, nur rund 15% der Mitarbeiter sind von ihren CEOs begeistert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 15%. So, warum? Ja, weil es ihnen nicht gelingt, ihre Vision zu kommunizieren und weil es ihnen nicht gelingt, wirklich systematisch auch Vertrauen aufzubauen. Und umso klarer also ist, wie die eigene Marke und was die eigene Marke ist, umso klarer die eigene Wertestruktur ist, nach der wirklich auch belastbar und im positiven Sinne berechenbar agiert wird, umso mehr Sicherheit gibt es bei der Neubesetzung von der Position. Und genau das sorgt dann unter anderem dafür, dass auch das Honorar, ne, wir hatten in der ersten Folge über diese 64% gesprochen, deutlich nach oben korrigiert werden kann. Aber genau deswegen ist es halt eben wichtig, genau in dieser Transition-Phase auf all diese Punkte zu schauen und auch die Frage zu erörtern, was sich gegebenenfalls ändern wird und was sich auch ändern muss.
Und was mir gerade durch den Kopf geht, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass das womöglich außer Acht gelassen wird, und du hast zum Beispiel gerade auch die Presseberichterstattung anbelangt, da haben wir soziale Netzwerke, ne, Shitstorm-Risiken und ähnliches, und jetzt achte ich da womöglich als Unternehmen auch im Auswahlprozess nicht drauf, und dann habe ich jemanden, der keine geklärte Stabilität in sich hat und es knallt, dann wird natürlich auf einmal auch klar, was eigentlich für ein effektives Risiko auch da drin liegt, was einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht bewusst geworden wäre, wenn man jetzt nur auf diese, was du vorhin gesagt hast, taktischen Fähigkeiten, operativen Fähigkeiten, strategischen Fähigkeiten geguckt hat, weil wir ja gerade heutzutage im Prinzip Beziehungsnetzwerke haben, die zusammenkommen müssen, um letztendlich auch die Zukunft zu gestalten. Du sprachst darüber auch mit den Mitarbeitern, wo das Wissen fraktioniert ist. Und wenn das natürlich alles wegbricht und es dann massiv Irritationen gibt und wir dann noch die 15% von Gallup mit einberechnen, dann bekommt man, glaube ich, langsam ein Gefühl, was das eben auch bedeutet. Aber es bedeutet ja auch, dass es eine unglaubliche Herausforderung für einen CEO ist, wenn der dann in eine neue Position reinkommt. Es muss der ja alles erstmal handeln können.
Absolut.
Und du hattest gesagt, jetzt ist der womöglich der Neue oder die Neue. Wie beeinflusst das denn dann so das Ankommen in einer neuen Position, ganz praktisch gesprochen? Also ich habe ein Bild davon, aber wie sieht es wirklich in der Praxis aus? Wie dramatisch ist es?
Ja, also klar, ne, du bist organisatorisch der oder die Neue. So, ja. Ne, aber es wird halt bereits über dich gesprochen, wenn du noch nicht einmal im Unternehmen beziehungsweise im Raum bist,
ja,
später.
Genau, ja.
Ne, also diese Kommunikation findet ja nicht nur direkt statt. Denn das ist am Ende diese Wahrnehmung, das ist Marke in der Praxis. Ne? Also was sagen Menschen über dich, wenn du nicht dabei bist? Und wie deckt sich das schlussendlich mit dem, was du dir wünschst?
Ja.
Und da gibt es ja häufig auch einen sehr, sehr großen Gap.
Ja, selbst für Fremdbild, ne? Das ist manchmal
total
schockierend. Ja.
Ja. Und auch das erlebe ich halt immer, immer wieder. Also entspricht das, was über dich gesagt wird, wenn du nicht dabei bist, deinen eigenen Vorstellungen? Und das bedeutet für mich eine starke und belastbare Marke, starke und belastbare Werte und eine wirklich klare innere Haltung, die zum Ausdruck kommt. Weil all das beeinflusst ja jede Sekunde die gesamte Organisation und damit auch den Wert der Organisation.
Und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wenn wir heutzutage uns anschauen, wie viele Organisationen aufgestellt sind, dann arbeiten ja teilweise im internationalen Umfeld die Menschen auch an allen möglichen Standorten. Ne? Also wenn man jetzt oder im Homeoffice oder wie auch immer. Das heißt, es wird ja dann zunehmend wichtig, wenn ich dir zuhöre, dass selbst wenn ich als CEO, als Top Executive nicht im Raum bin, dass die Mitarbeiter trotzdem ganz klar wissen, was du schon gesagt hast, wofür stehe ich, was gibt die Stabilität, wie ist die Orientierung, und dass eben dann idealerweise sogar noch alle Mitarbeiter das Gleiche über mich als Top Executive sagen. Das ist ja auch von der Seite her, ich nutze jetzt mal das gehassteste Wort überhaupt im Management, aber es ist ja wirklich eine komplexe Aufgabe. Und wenn ich da nicht sauber aufgestellt bin, wird mir immer klarer, dann ist das praktisch eine Zerreißprobe auf Probe.
Absolut. Ja. Weil halt gerade auch durch so Tendenzen wie Homeoffice, da nimmt natürlich die Loyalität zu dem Unternehmen.
Stimmt,
und zu dem Unternehmensnamen nimmt natürlich ab.
Ja. Ja, man sagt ja auch nicht umsonst im Privaten, mit jedem Kilometer, was dich beispielsweise auch von Familie oder wie auch immer trennt, wird auch das immer schwieriger, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Ne? Also mit jedem einzelnen Kilometer de facto.
Ja.
Das heißt, wenn man das jetzt mal auf die Arbeitswelt überträgt, finde ich einen spannenden Punkt. Und die Frage aufwirft, wie viel Kilometer braucht es eigentlich, um Loyalität im Alltag auch womöglich ein bisschen kriseliger werden zu lassen. Bedeutet ja aber auch, dass ich auch zu Hause etwas brauche, worauf ich mich freue, worauf ich mich einstellen kann, was mir Sicherheit gibt, um diese Loyalität dann auf diese Art und Weise zu wissen, wofür ich das Ganze dann wahrscheinlich auch mache. Ne?
Absolut. Und meiner Meinung nach kannst du halt diese Loyalität maßgeblich auf personaler, interpersoneller Ebene gestalten.
Ja, absolut, ja. Ja.
Und mir ist auch wirklich wichtig, dass genau halt das verstanden wird, weißt du, weil McKinsey zum Beispiel hat irgendwann mal herausgearbeitet, dass so die Ursache, warum CEOs, die in den ersten 18 Monaten, wie wir es eingangs schon angedeutet haben, scheitern, dass die Ursache maßgeblich in so einer mangelnden emotionalen Intelligenz und dieser flexiblen Anpassungsfähigkeit liegt. Es gibt eine neue Studie zum Beispiel von Heidrick & Struggles, in der dargestellt wird, dass sich gleichzeitig 61% der CEOs in ihrer neuen Rolle einsam fühlen.
Okay.
Und das kann ich aus meiner ganz eigenen Erfahrung halt genauso bestätigen. Das heißt aber auch, dass wir hier ja in gewisser Weise ziemlich hochexplosiven Gemisch sprechen. Ne? Es geht halt nicht nur bei der Klärung von Werten oder ne, die Frage, was noch auf der persönlichen Bucketlist steht und so weiter, nicht nur um so eine nette persönliche Selbsterfahrung.
Ja, so Südafrika, ne?
Ja, das ist mir ganz klar hier zu sagen.
Ja.
Ne, klar ist das Part des Ganzen. Mir geht es aber vielmehr um das Verständnis, dass genau diese Arbeit zu einer erheblich besseren Führungsfunktion und einer Ausfüllung dieser Führungsfunktion führt, durch die dann wiederum, je nach Position natürlich, aber bis zu tausende Menschen täglich beeinflusst werden.
Ja, je nach Unternehmensgröße dann dementsprechend.
Absolut. Ja. Und das hat gerade heute einen extrem hohen Wert, der mit Geld eigentlich gar nicht auszugleichen ist. Und wenn wir genau das in der Tiefe verstanden haben und wenn das auch draußen im Markt genau in dieser Tiefe verstanden wird, dann wird auch deutlich, warum sich das Zeitnehmen in dieser Übergangsphase so unfassbar wichtig ist.
Ich überlege gerade im Hinterkopf, ob der Vergleich möglich ist, aber wir können ihn ja mal probieren, weil du hast letztendlich gesagt, oder wir haben drüber gesprochen, auch wenn die Leute im Homeoffice sind und ähnliches, dann heißt es ja, dass ich womöglich manche Dinge auch im Alltag gar nicht mehr so richtig beeinflussen kann, beziehungsweise ich kann sie nur indirekt beeinflussen und so weiter und so weiter. Es klingt am Ende ziemlich stark auch so nach diesem berühmten Circle-Modell von Covey, weil wir ihn vorhin letztendlich schon mal hatten, oder?
Ja, absolut. Kann man auch durchaus damit in Verbindung bringen. Ne? Also Stephen Covey unterscheidet ja so den Circle of Control, also das, was wir wirklich kontrollieren können und worauf wir einen direkten Impact haben. Ne? Dann sagt er, der Circle of Influence, das ist halt so der Bereich, über den wir keine Kontrolle haben, aber auf den wir einwirken können.
Ja.
Und das dritte ist dann so dieser Circle of Concern, also der Bereich, über den ich einfach überhaupt keinerlei Kontrolle habe. So, und jetzt kann man halt ganz kritisch die Frage aufwerfen, was wir denn heute überhaupt noch kontrollieren können.
Ja. Ne? Das ist schon fast eine böse Frage.
Ja. Aber ja, das bedeutet halt, dass es gerade für Executives immer, immer wichtiger wird, auch Einfluss zu nehmen. Und das unter anderem auch zu gesellschaftlichen Fragen und Themen, die halt einfach schwer kontrollierbar sind. Denn das wird, ne, je nachdem, welche Studie wir uns anschauen, von rund 3/4 aller Mitarbeiter mittlerweile gefordert. Ne? In dem Zusammenhang finde ich übrigens super, super spannend, das Ergebnis von der Studie von Ernst & Young, die aufzeigt, dass halt 75% der CEOs wirklich Schwierigkeiten haben, genau mit dieser zunehmenden Komplexität. Ich weiß, das ist so das meistgehasste Wort, du hast es gerade gesagt, im Top-Management, aber mit dieser Komplexität, mit dieser Vielschichtigkeit, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Nehmen wir mal so das Beispiel der digitalen Transformation. Ne, absolutes Buzzword. 85% aller CEOs sehen darin die größte Herausforderung und sind selber in vielen Fällen aufgrund mangelnder Sachkenntnis nicht ausreichend darauf vorbereitet oder beschreiben sich so. Na, und ich weiß, ja, Ergebnisse solcher Untersuchungen können schwanken und am Ende des Tages können sich die Daten auch durchaus unterschiedlich auf diverse kulturelle Kontexte beziehen lassen. Aber mir geht es halt nicht darum, jetzt hier die Konkretheit oder die Korrektheit von diversen Zahlen irgendwie zu diskutieren, sondern um das Gesamtbild, was sich halt einfach zeigt, wenn wir eben eine Vielzahl von Ergebnissen aus Studien wie auch aus ganz praktischen Erfahrungswerten miteinander verbinden. Na, und meiner Meinung nach bedeutet das zusammengefasst, Executive zu sein, hat heute wirklich eine komplett veränderte Bedeutung. Na, und ja, es wird auch weiterhin so die Top-Führungskräfte geben, die versuchen, durch Micromanagement zu führen. Und auch zum einen sind es halt mittlerweile eher selten die Executives, muss man sagen, die zu mir kommen. Da bin ich sehr dankbar für. Und zum anderen bin ich aber auch, ne, nach diesen 500 Assessment Centern und der Arbeit mit Dutzenden Executives der Meinung, dass halt hierin einfach nicht die Zukunft liegt. So. Und das zeigen auch ganz klar die Skills, die wir zum Beispiel in der ersten Episode besprochen haben, die heute von Executives ganz, ganz klar und transparent erwartet werden.
Super coole Antworten. Ich danke dir erstmal für diesen Einblick, was sozusagen vor der neuen Position getan werden muss. Jetzt hatte ich in der Anmoderation schon gesagt, wir teilen ja die Folge auf. Lass mal gucken, was muss denn jetzt in der Transition-Phase gemacht werden? Weil das, was du gerade geschildert hast, das schreit ja für mich nach immens viel Verantwortung. Also muss ich ja auch gucken, was muss ich jetzt vielleicht können, was muss ich vielleicht vermeiden, wie gestalte ich diese Transition-Phase? Hast du mal so ein paar absolute Klassiker, die dir immer wieder im Alltag begegnen für diesen Zeitraum der eigentlichen Transition?
Absolut. Und gerade um halt auch in diesem Minenfeld, muss man sagen, zu navigieren, was ja zum Beispiel durch Presseberichterstattung auch einfach nochmal delikater wird. Ne? Also das Erste, was mir immer wieder auffällt, ist in diesem Autopiloten, in dem sich halt viele Entscheider, viele Top-Executives befinden, dem wird halt einfach viel zu viel Raum gegeben. Ja? Und ich kann natürlich irgendwie diesen Impuls, ne, schnell eine Entscheidung treffen zu wollen, super gut verstehen.
Also du meinst, dass ich sage, ich habe immer schnell entschieden, ich hüpfe jetzt einfach in irgendeine neue Position rein, weil ich im Autopilot einfach so gepolt bin.
Abhaken, weitermachen.
Ja, okay.
Und es ist ja auch gerade wirklich diese Fähigkeit, so schnelle und sehr, sehr klare Entscheidungen zu treffen und zu exekutieren, das ist ja das, was über die Jahre zu einem großen Teil der eigenen Identität geworden ist und was es halt auch braucht auf dieser Ebene. Und jetzt zu sagen, halt dich doch mal zurück, nimm dir ein bisschen Zeit, das erzeugt Stress, ne? Der sich halt in einer Vielzahl von Reaktionen auf kognitiver, auf emotionaler und auch auf körperlicher Ebene ganz klar zeigen kann. Mhm. Umso wichtiger ist es aber, zu sehen, dass jetzt in dieser delikaten Phase der Executive Transition eine wirklich voreilige Entscheidung und diesem Impuls Raum zu geben, zwar kurzfristig wahrscheinlich Erleichterung bieten kann, ne, weil ich weiß, was ich als nächstes mache, aber am Ende des Tages werden halt dadurch die eigentlichen Probleme nur in die Zukunft verlagert. Mhm. Ne? Und was ich dann auch schon erlebt habe, ist, dass diese Führungskräfte dann in 5 oder 10 Jahren wieder an dem gleichen Punkt stehen. Mhm. So, und das aber mit einem entscheidenden Unterschied. Sie können halt diese Jahre nicht zurückholen.
Das wohl war, ja.
Ne? Und daher sind mir, wenn du danach fragst, besonders 3 Punkte essentiell wichtig, wie man halt so eine Phase wirklich erfolgreich gestalten kann. Das erste ist, es lohnt sich immer, einen Schritt zurückzutreten, bevor man wieder nach vorne geht. Mhm. Relativ simpel, schwer zu folgen. Das zweite, es gibt einfach kein monetäres Äquivalent zum Glücklichsein. Mhm. Ich kann so viel Geld haben, wie ich will und kann in meinem Ferrari heulen. Das wissen wir alle. Und das dritte ist, Fehlentscheidungen, gerade auf dieser Ebene, kosten persönlich super viel Zeit und Nerven.
Mhm. Verstehe. Und sicher auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Ich will nochmal auf diesen Aspekt von Autopilot eingehen, weil es heißt ja nicht umsonst Autopilot. Also was können wir denn tun, um dann zumindest diesen Autopiloten wie im Flugzeug zumindest mal den Hebel für eine Zeit lang abzuschalten, um eben dann diese Fehlentscheidung, von denen du gerade gesprochen hast, auch zu vermeiden, weil ich bin völlig bei dir. Es gibt kein Äquivalent zum Glücklichsein. Ich fand das mit dem Ferrari gerade sehr schön, könnte auch ein anderes Auto sein, aber es ist oftmals so, dass ich auch ich habe das große Vergnügen, dass ich auch im Podcast mit wirklich tollen, prominenten und sehr bekannten Menschen arbeite, die auch immer wieder sagen, weißt du, wenn ich auf der Bühne stehe, zum Beispiel viel mit Olympiagewinnern und so und vielen Top-Leuten auch gearbeitet, und die sagen halt auch immer, weißt du, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist das, was die Leute wahrnehmen. Aber was sie alle nicht sehen, ist, was das eigentlich alles an Arbeit im Hintergrund bedeutet. Wie einsam du oftmals bist, wie einsam du in Trainingshallen bist, wie viel Disziplin das erfordert und so weiter und so weiter. Und insofern ist das natürlich immer ein sehr einseitiges Bild. Ja. Und insofern kann ich auch jeden erstmal verstehen, der sagt, komm, Autopilot an, ab zum nächsten und ähnliches, weil ich will, dass es irgendwie weitergeht. Aber trotzdem gibt es kein Äquivalent zum Glücklichsein. Also zurück zur Frage, was können wir denn jetzt tun? Wie können wir den Autopilot zumindest temporär mal abschalten, um diese Fehlentscheidung zu vermeiden?
Ja, das geht halt wirklich nur über Gespräche, über Reflexion. Ich empfehle jeder Top-Führungskraft, sich schon früh in der Karriere ein persönliches Advisory Board aufzubauen. Weil genau jetzt ist es an der Zeit, mit den Menschen aus diesem Board, also einer Gruppe an 5 bis 6 Menschen, die einem wirklich vertrauen und denen man vertraut, die einem auch kritisches Feedback geben. Mhm. Genau jetzt ist es an der Zeit, in so einer Übergangsphase mit den Leuten in wirkliche Gespräche zu gehen. Und diese Gespräche haben halt nur eine Aufgabe, dabei zu helfen, zu reflektieren, neue Perspektiven aufzuzeigen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mhm. Ne? Und da ich natürlich selber auch Teil von diversen Advisory Boards bin, ist mir nochmal wichtig, eins zu sagen, hier geht es halt um nicht weniger als die nächsten Jahre des eigenen Lebens.
Ja.
So. Hier geht es nicht um ein gut dastehen müssen, ne? Oder die Frage, wie halte ich meinen eigenen Status aufrecht. Mhm. Hier geht es um die echten Fragen aus dem echten Leben. So. Und diese können ganz einfach und zugleich super, super tief sein. Ne? Deswegen kann ich wirklich nur dazu aufrufen, hier wirklich mit der Absicht auch reinzugehen, sich ein wenig zurückzunehmen, diesem Impuls nicht so viel Raum zu geben, direkt zum nächsten Punkt rüberzuspringen, sich wirklich auch auf tiefe Gespräche einzulassen. Das klingt erstmal logisch und einfach, fordert aber halt in der konkreten Situation mega, mega viel.
Bin ich völlig bei dir. Und ich denke gerade moderativ, du hast nämlich gerade schon gesagt, vielleicht nicht auf Autopilot gleich zum nächsten Punkt durchzuhechten. Das wäre nämlich jetzt der Punkt gewesen, zu sagen, wir springen mal in die ersten 100 Tage der neuen Rolle rein oder in der neuen Funktion an. Und vielleicht machen wir es dann mal so, dass wir hier tatsächlich mal einen Cut machen und uns die Frage für Folge 3 aufheben und sie in Folge 3 diskutieren, weil ich finde diesen Punkt gerade sehr spannend, mal vielleicht an der Stelle kurz innezuhalten, mal tief durchzuatmen so ungefähr und dann mal ehrlich mit sich selber zu sein, zu sagen, wie will ich es denn eigentlich haben? Also wann ist genug genug, fragtest du in der ersten Episode.
Ja.
Und es geht nicht darum, jetzt um Status, wie du gesagt hast, es geht nicht darum, gut dastehen zu müssen und ähnliches, sondern es geht um diese fundamentalen Fragen, Und ich fand diesen Satz sehr schön. Es gibt halt kein Äquivalent zum Glücklichsein. Und du kannst halt, was wir alle wissen, du kannst nichts mitnehmen. Und was hilft es dir, zum nächsten Job durchzuhechten? Aber letztendlich die essentiellsten Fragen, die du vielleicht schon lange auf der Liste hast, nicht mit dem neuen Job zu verbinden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, auch nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Du sagst dir jetzt nicht, du musst dich 6 Monate wegschließen oder in irgendein Kloster ziehen und, genau, und irgendwie in Sandalen den ganzen Tag rumlaufen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht dir nur einfach einmal um eine ganz fundierte innere Klärung, damit diese tiefen Themen letztendlich auch mal aufatmen dürfen und dann eben zu gucken, was möchte sich zeigen, was ist auch schon erledigt, was ist vielleicht neu dazugekommen, wie möchte ich im Prinzip justieren. Also im Prinzip könnte man so eine Art 360-Grad-Feedback für sich selber mal sagen und diese einzelnen Lebensbereiche letztendlich mal durchgehen und zu schauen, wie sieht es aus. Super viele spannende Aspekte. Ich danke dir sehr für diese unglaubliche 2. Episode. Folge 3 kann ich jetzt schon sagen, lass uns in die ersten 100 Tage reinschauen. Und für Sie da draußen gilt, wie auch schon beim Abspannen der ersten Episode gesagt, wenn Sie sagen, Zusammenfassung dieser Episode, dieses Podcasts, ein paar konkrete Tipps, weitere Downloads, schauen Sie einfach auf www.executive-transitions.de. Da finden Sie alles Weitere. Ich danke dir, ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis gleich in Episode 3, wo wir auf die Gestaltung der ersten 100 Tage schauen. Bis dann.
Vielen Dank. Gerne.